Ein unerfüllter Kinderwunsch, das ist mehr als eine medizinische Diagnose. Es ist eine tiefe, oft stille Trauer, ein emotionales Auf und Ab, das sich durch viele Lebensbereiche zieht, die eigene Identität, die Partnerschaft, den Glauben. Alles kann ins Wanken geraten. In dieser besonderen Folge aus dem Jahr 2022 spreche ich mit Dr. Ute Booth über genau dieses sensible Thema. Wir tauchen ein in medizinische Grundlagen, sprechen Klartext über die emotionalen Folgen und auch darüber, wie ein Abschied vom Kinderwunsch aussehen kann. Denn manchmal braucht das Leben einen neuen Plan, einen Plan B. Und genau dazu laden wir dich im September ein. Am 19. und 20. September 2025 gibt es für betroffene Paare, für Einzelpersonen, die sich angesprochen fühlen und für alle, die sensibler mit dem Thema umgehen wollen oder auch andere begleiten möchten, eine Veranstaltung. Das Ganze findet online statt. Und das sind die Inhalte. Was läuft da eigentlich medizinisch ab? Wie verändert ein unerfüllter Kinderwunsch die Identität, Beziehung, Sexualität, Glauben? Wie kann ein Abschied gelingen und wie sieht Hoffnung aus? Und gibt es Alternativen, neue Wege, neue Perspektive? Also hör gern rein in diese besondere Folge und fühl dich herzlich eingeladen zur Veranstaltung im September. Denn auch schwere Themen verdienen einen geschützten Raum mit ganz, ganz viel Verständnis, Echtheit, Hoffnung und ganz viel Herz. Das Bundesministerium für Familie schreibt, immer mehr Paare in Deutschland sind kinderlos. Die Studie zeigt, von allen kinderlosen Frauen und Männern im Alter zwischen 20 und 50 Jahren sind 75% gewollt kinderlos. Viele junge Paare wollen sich erst eine solide finanzielle Basis schaffen und beruflich etablieren. Doch viele Männer und Frauen wissen nicht, dass ihre Fruchtbarkeit mit steigendem Alter immer mehr abnimmt. So wird aus einer zunächst gewollten, dann oft eine ungewollte Kinderlosigkeit. Und laut dieser Studie sind 25% der befragten Frauen und Männer ungewollt kinderlos. Sie wollen teilweise schon seit vielen Jahren ein eigenes Kind, konnten sich diesen Wunsch aber bislang nicht erfüllen. Oft spielt das Schamgefühl eine Rolle, was es dann schwer machen kann, überhaupt ein Hilfs- oder Unterstützungsangebot in Anspruch zu nehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Beziehungshelden. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Simona, ich bin die Gastgeberin und freue mich heute auf ein aufklärendes und inspirierendes Gespräch mit Frau Dr. Ute Booth. Ute ist Frauenärztin, Sexualberaterin und Fachberaterin beim Weißen Kreuz Deutschland und sie leitet das Seminar »Ein unerfüllter Kinderwunsch ist kein Spaziergang«.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Herzlich willkommen, liebe Ute.
Hallo.
Du warst ja schon mehrmals hier im Podcast zu hören und ich bin total gespannt auf die Impulse, die du heute für uns hast. Und das ist ja kein leichtes Thema. Ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, oha, da ist echt so, kann einem schon ganz schön der Kloß im Hals stecken bleiben. Sehr emotionales Thema, aber lass es uns angehen, weil das auch ein super wichtiges Thema ist. Ja, im Intro schon haben wir es ja gerade gehört, 25% der Männer und Frauen sind ungewollt kinderlos. Und was oder wer genau verbirgt sich denn hinter diesen Männern und Frauen?
Ja, also ich finde auch, es ist ein Thema, was mir sehr übrigens auf dem Herzen liegt, weil ja, es viel mehr Menschen betrifft, als man gemeinhin denkt. Es ist eben nicht nur das klassische kinderlose Paar, die gibt es natürlich auch und davon gibt es auch immer mehr. Aber es betrifft eben auch Menschen, die ja teilweise schon ein Kind haben und werden partout nicht mehr schwanger oder es sind dann nur noch Fehlgeburten und es kommt kein Kind mehr zur Geburt. Es betrifft Geschiedene, Verwitwete. Es betrifft natürlich die Singles. Es betrifft Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht ein Kind mal eben bekommen können. Und ja, es betrifft also einfach ganz viele Menschen.
Du, Ute, kann man sagen, an wem oder was es oder an was es am meisten liegt?
Es gibt ja oft so die Frage, wenn man dann feststellt, das klappt nicht, dass man sich den Kinderwunsch erfüllen kann, dass man überlegt, ja, an wem von beiden liegt es denn? Und es kann an der Frau liegen, es kann aber auch am Mann liegen und es kann an beiden liegen. Das sollte man nicht vergessen. Das ist auch für die Diagnostik sehr wichtig, hier beide auf dem Radar zu haben. Es gibt so eine Faustregel. Man findet zwar immer unterschiedliche Zahlen, aber ich finde die an sich ganz praktisch. Die heißt nämlich 30, 30, 30, 10. Also 30% liegt es an der Frau, 30 am Mann, 30 an beiden. Und 10% sind die, wo man einfach nicht weiß. Man hat beide untersucht, man hat nichts gefunden und trotzdem wird die Frau nicht schwanger. Und das ist wirklich auch so das, was für viele Betroffene am frustrierendsten ist, weil sie dann keinen Behandlungsansatz finden, aber auch das Thema irgendwie nicht weglegen können und denken, ja, aber eigentlich ist doch alles in Ordnung, wieso klappt es denn nicht? Und dann gerät man in Stress.
Genau, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr stressig ist. Noch dazu kommt die Leistungsanforderung im Alltag und jetzt dieser ganz persönliche Stress, wo man sich doch so schöne Pläne gemacht hat mit der ganzen Familienplanung, was so leicht eigentlich sein sollte vielleicht. Welche Rolle spielt jetzt dieser Stress genau?
Also ich glaube, dass es auch so eine, ja, vielleicht auch sogar Fehlannahme ist, dass man denkt, Familienplanung ist so leicht und so einfach. Es löst dann einen großen Stress aus, wenn man feststellt, so einfach ist das alles gar nicht, so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Und Stresshormone sind ja auch Hormone, die in unserem Körper eine Rolle spielen und in Interaktion gehen mit anderen Hormonen, die wir haben und damit zum Beispiel auch den weiblichen Zyklus stören können. Das heißt, Stress spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, ja, da muss ich mich jetzt zwangsweise entspannen, damit eben der Stress mir da nicht in die Parade fährt. Ich glaube, das ist auch normal, dass man gestresst reagiert und dann ist es wichtig, persönliche Umgangswege zu finden. Und sich Hilfe zu suchen.
Ich habe gerade noch mal so eine Zwischenfrage. Wir haben ja hier uns schön vorbereitet. Ab wann spricht man von ungewollt oder stellt sich die Schwangerschaft nicht ein? Weil kann ich dann sagen, ab zweiten Monat, dritten Monat, ein Jahr, wie lange warten in der Regel die Paare?
Um so quasi in diesen Diagnosebereich zu kommen oder dass man sagt, man spricht von medizinischer Seite davon, sollte man es schon mindestens ein Jahr jeden Monat probiert haben, zur fruchtbaren Zeit ein Kind zu zeugen. Das hängt aber auch ein bisschen vom Alter ab, weil wir eben wissen, erstens, je älter man wird, wird man nicht mehr so leicht schwanger. Aber auch ist die Dringlichkeit der Behandlung wichtiger. Und wenn man jetzt schon an der Grenze von ja, Ende 30, Anfang 40 ist, dann ist es nicht immer schlau, noch ein ganzes Jahr zu warten, bevor man sich dann auch fachliche Hilfe sucht. Aber tatsächlich so 2-3 Monate, dass es nicht klappt, sind völlig normal und üblich. Wir hören aber meistens nur von denen, wo es ja auf Anhieb geklappt hat. Dann gibt es manchmal so Aussagen wie, ich musste meine Frau nur angucken, schon war sie schwanger. Und diejenigen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, denken frustriert, ja, so einfach hätte ich es auch gerne. Aber so einfach ist es eben bei vielen auch überhaupt nicht. Und deshalb haben wir da manchmal auch schon falsche Standards im Kopf.
Auf jeden Fall. Ja, und dann steigt ja auch das Schamgefühl enorm an, weil man wahrscheinlich denken könnte, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin nicht richtig. Was kann man denn jetzt tun, wenn man feststellt, es geht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie ich es mir vorgestellt habe?
Ich berate ja auch dazu. Das ist einer meiner Beratungsschwerpunkte und für mich steht immer die Auftragsklärung im Vordergrund. Auftragsklärung, das bedeutet wirklich zu gucken, was steht für das Paar oder die betroffene Person im Vordergrund und was braucht die. Das muss übrigens auch, wenn beide kommen, nicht immer das Gleiche sein. Für mich ist immer wichtig, zweigleisig zu denken. Also auf der einen Seite mal zu gucken auf der medizinischen Schiene, Was ist an Diagnostik überhaupt schon passiert? Gibt es Behandlungsansätze? Ist vielleicht Reproduktionsmedizin schon mal irgendwo als Thema gefallen, ob man sich da Hilfe sucht? Aber auch als zweite Meinung, das wissen nämlich viele auch nicht, dass man mit einer Überweisung vom Facharzt, also Urologe oder Frauenärztin, auch mal die Meinung der Reproduktionsmediziner hören kann zu der persönlichen Situation, das nicht automatisch bedeutet, wir müssen uns dann gleich in ein Behandlungsmanagement dort begeben. Das wäre also auf der einen Seite diese Schiene der Abklärung und dann aber auch die andere Ebene, diese persönliche Klärung mal zu gucken, ja, welche Motive habe ich denn, haben wir beim unerfüllten Kinderwunsch, was drängt da in mir, was sind Probleme, die vielleicht auf der Paarebene auftauchen oder im Umgang mit dem Freundeskreis, dass zum Beispiel auch die Sexualität des Paars beeinträchtigt werden kann, dass aber auch für einen persönlich das mit existenziellen Fragen, Identitätsfragen verknüpft sein kann. Wie gehen wir mit Verwandten um? Wie spielt der Glaube da rein? Haben wir einen Plan B oder ist auch Abschied vom Kinderwunsch dran, je nach Situation, was man auch vielleicht für Diagnosen bekommen hat, kann das total unterschiedlich sein. Und wenn Paare sich auch auf Behandlungswege begeben wollen, finde ich es immer sehr empfehlenswert, dass man sich auch mit ethischen Fragen beschäftigt. Wo steht man selber? Wo stehen die anderen? Und also der beziehungsweise auch der Partner und welche, wenn wir an die anderen denken, jetzt zum Beispiel im medizinischen Behandlungsbereich, welche Möglichkeiten wurden mir vorgestellt, kann ich mir vorstellen, da mitzugehen? Habe ich genug Informationen, um das beurteilen zu können? Und ich verstehe meine Rolle als Beraterin und Ärztin übrigens nicht darin, jetzt die ethischen Entscheidungen für das Paar zu treffen, das kann ich ja gar nicht, sondern ihnen die Mehrinformationen zu vermitteln, damit sie genug Wissen haben, um ihre Entscheidung auf eine gute Wissensbasis stellen zu können. Und es ist sehr empfehlenswert, wenn ich das noch kurz ergänzen kann, dass das Paar sich möglichst, bevor es sich in Behandlung begibt, über diese Fragen Gedanken macht oder auch die Einzelperson, weil wenn man dann mal so in dem Flow der Behandlung ist, dann gibt halt oft eins das andere, dann wird die nächste Therapie vorgeschlagen, dann hat man vielleicht auch schon viel Geld investiert und wenn man dann merkt, oh, da kommen jetzt plötzlich ethische Fragen auf, wird es oft viel schwerer, auch so seine Navigation nochmal umzustellen oder man sagt dann, ja, jetzt haben wir es halt gemacht, ja, aber langfristig muss man ja auch mit den Entscheidungen leben können, die man trifft. Darum ist es ratsam, das möglichst vorher auch zu bedenken.
Ja, ich finde das Thema super wichtig. Und das stellt ja irgendwo, also für mich kommt das jetzt ganz, ganz deutlich zum Vorschein, dass man durch dieses Thema nicht alleine durchgehen sollte. Also da ist wirklich eine Beratung absolut wertvoll und total sinnvoll. Du sprachest gerade von Fragen, die man sich vorher gestellt haben sollte. Vielleicht machen wir es gleich so, dass wir noch ein paar Fragen dann in die Shownotes einfach stellen, wo man ja für sich diese Fragen bewegen kann und idealerweise auch natürlich mit Partner, Partnerin. Genau. Was kann denn jetzt helfen? Wir haben das Thema Partner, Partnerin angesprochen. Wie spreche ich das an? Also manche Paare sind da, das ist kein Problem, wir sind sowieso im Gespräch. Da gibt es kein Tabu. Es gibt aber auch Paare, da ist es schon ein Tabu und ja, hast du da so einen Tipp?
Ja, wenn man miteinander nicht so gut insgesamt reden kann, dann betrifft das natürlich Konfliktthemen umso mehr. Und hier kann es auch in so eine Richtung gehen, dass der Partner zum Beispiel oder die Partnerin sehr von dem Thema eingenommen ist oder aber auch von dem Thema gar nichts wissen will, vielleicht durch persönliche Verletzungen oder andere Meinungen. Und dann finde ich es immer wichtig, dass man in solchen Gesprächen, also wenn man versucht, das Gespräch zu suchen, Ich-Botschaften sendet, nochmal erklärt, warum es einem wichtig ist, darüber zu reden. Und wenn das Paar es nicht schafft, das gemeinsam zu machen, dass man das dann moderiert macht, dass man dann vielleicht einfach mal punktuell auch in der Beratung jemanden dazu nimmt und mal guckt, wie sind denn eigentlich die verschiedenen Positionen? Weil interessanterweise, je nachdem, wie sie sich vorher verstanden haben, stellen sie in der Beratung zum Teil fest, oh, ich habe vielleicht die Position des anderen gar nicht richtig erfasst. Und das kann einfach auch helfen, dann sich gemeinsam aufzustellen. Es kann ja auch sein, dass einer allein ist mit Kinderwunsch in der Beziehung. Und da gibt es so eine schöne, ja, Übung, dass man einfach auch mal sich in die Schuhe des anderen stellt. So eine indianische Weisheit sagt, dass man jemanden erst verstanden hat, wenn man eine gewisse Zeit in seinen Schuhen gelaufen ist. Und hier bei dieser Übung würde einfach der, der zum Beispiel einen Kinderwunsch hat, mal, ja, einfach so argumentieren, als hätte er keinen. Und der andere, der keinen Kinderwunsch hat, als wäre der Kinderwunsch für ihn total dringend. Und man überlegt wirklich mal, welche Argumente kann ich denn dafür ins Feld führen, und merkt plötzlich, oh, das sind ja auch andere Perspektiven, wenn ich mal durch eine andere Brille auf das Thema gucke. Und dann kann es leichter werden, einen gemeinsamen Weg hier zu finden. Also ein Paar hat zum Beispiel mal gesagt, da wollte sie noch Kinder, aber er keine mehr. Dass es total hilfreich war, dass er irgendwann gesagt hat, wenn dir das so wichtig ist, dann stelle ich mich dazu. Du musst aber auch wissen, was es bedeutet. Und dann hat er nochmal so gesagt, wie er ihre Lebenssituation wahrnimmt und was das auch an Einschränkungen für die beiden bedeuten würde und wie alt sie sind und dass sie da jetzt auch einfach so an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit an manchen Punkten waren. Und sie hat gemerkt, ja, wenn sie das alles so hört, was er ins Feld führt, vom Verstand her, hat er recht, und sie kann sich auch dazu stellen, auch wenn ihr Herz trotzdem noch, ja, wehtut, weil sie es sich eben wünscht. Aber allein seine Bereitschaft zu sagen, doch, wenn das wirklich für dich wichtig ist, stelle ich mich dazu, hat total geholfen, ihn nicht mehr als Gegner zu empfinden, sondern dass sie sich gemeinsam positioniert haben.
Wie kann ich gut für mich selbst sorgen? Das ist auch eine wichtige Frage und gerade vielleicht noch besonders in diesem Bereich.
Ja, weil das Thema unerfüllter Kinderwunsch ja auch die Identität so ankratzt, dann ist es total wichtig, eine Selbstfürsorge auch zu haben und einfach auch zu gucken, wo stehe ich auch mit meinen persönlichen Themen, weil wenn ich vielleicht auch an manchen Punkten wackelig bin, dann kann dieser Kinderwunsch das Thema nochmal richtig hochkochen. Und Selbstfürsorge ist deshalb auch so wichtig, dass ich gut mit mir umgehe und auch gucke, was brauche ich, welchen Situationen setze ich mich aus und welchen nicht. Dass man einfach weiß, die Wegstrecke, die Dauer dieser Wegstrecke beim unerfüllten Kinderwunsch, die ist unbekannt. Das heißt, es kann total schnell klappen, das tut es aber oft nicht. Und es kann sein, dass ich wirklich hier auf einer Langstrecke unterwegs bin. Und darum ist es kein, also nicht als Sprint zu betrachten, sondern wirklich, dass man so mit sich umgeht, dass man auch auf der Langstrecke dabei sein kann. Guckt, wo brauche ich eine Auszeit? Für manche ist auch mal eine Kur oder eine Reha dran. Für manche einfach auch die Überprüfung der Arbeitssituation, das persönliche Engagement. Menschen ohne Kinder werden manchmal in Gemeinde sehr schnell vereinnahmt für Kindergottesdienst. Das kann total gut für einen passen. Das kann aber auch den Schmerz hier immer wieder antriggern und dann auch mal so persönliche Grenzen zu überprüfen. Es kann sehr ratsam sein.
Über Kinderwunsch zu sprechen, ohne den Bereich der Sexualität anzusprechen, das funktioniert natürlich nicht. Und für viele Paare ist das natürlich ein geladenes Spannungsfeld. Hast du dort noch ein paar hilfreiche, praktische Tipps?
Was beim Sex, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, oft passiert, ist, dass man natürlich irgendwie versucht, den Sex zeitlich so zu optimieren, dass die Frau auch schwanger wird. Also sprich, man guckt nach den fruchtbaren Tagen und versucht dann, um diese herum Sex zu haben, auf jeden Fall, weil man ja auch die Chancen nutzen möchte. Denn die Eizelle der Frau lebt ja nur knapp 24 Stunden. Die Samenzellen sind länger befruchtungsfähig. Das sind so in der Regel 5-6 Tage, dass die Samenzellen im Körper der Frau überleben können, wenn sie richtig fit sind. Es gibt auch Einzelfälle, wo sie mal 1-2 Tage länger überlebt haben, aber darauf kann man sich nicht verlassen. So, was passiert ist, dass viele Paare dann aber irgendwann auch Sex nach Plan haben. Das heißt, sie sagen, es muss halt jetzt sein, egal ob wir irgendwie Lust drauf haben und Erotik und wir machen es uns schön, tritt so in den Hintergrund. Und dann kann es sein, dass das ganze Thema sich so funktionalisiert. passiert. Und wenn ich das mal so ein bisschen extrem formuliere, vielleicht einer sich auch eher als Zeugungshengst oder als Gebärmaschine empfindet, dass das jetzt sein muss, besonders wenn das nicht beide so einen drängenden Wunsch haben, dass man so das Gefühl hat, auch der Partner instrumentalisiert mich jetzt für seinen oder ihren Kinderwunsch. Und damit kann Sexualität für das Paar auch eine Störung erfahren, wenn sie nicht mehr auch diese Intimität miteinander genießen und feiern können, wenn sie vielleicht zu Zeiten, wo sie denken, jetzt kann die Frau nicht schwanger werden, gar nicht miteinander schlafen. Und viele denken dann, ach ja, aber für diese kurze Zeit oder diese Zeit, wo wir hier mit dem Thema unterwegs sind, ist das ja dann nicht so wichtig. Aber es kann halt auch sein, also man prägt halt seine Lerngeschichte und den ganzen Umgang mit Sexualität damit. Und dann kann es sein, dass auch selbst wenn das Kind irgendwann dann doch da ist, Sexualität eben doch beeinträchtigt ist durch die Art, wie sie zwischendurch gelebt haben und sie nicht einfach den Faden von früher wieder aufnehmen können. Und deshalb ist so die Empfehlung hier auch auf die Erotik, auf die Zweisamkeit zu achten, wirklich auch zu gucken, wie gehen wir damit um, wenn es eigentlich jetzt dran wäre, aber wir es uns nicht vorstellen können? Oder wie können wir das dann für uns so realisieren, dass es eben nicht zum Muss und ja so ätzend wird, sondern dass sie beide auch eine gute Lösung dafür finden?
Danke schon mal. Also es war schon sehr, sehr viel dabei. Wenn wir es nochmal so zusammenfassen würden, was jetzt hilfreich ist zu dem Thema ungewollt, kinderlos, wie würdest du es zusammenfassend beschreiben? Also ich hatte mitgenommen, man soll sich um den Stress auf jeden Fall kümmern, dass der weniger wird.
Ja, vor allem ist es hilfreich, wenn man ja jetzt nicht einfach denkt, man darf keinen Stress damit haben oder man darf auch nicht irgendwie Gedanken wie ja, Notvergleiche mit anderen haben, dass es weh tut, wenn man irgendwie einen schwangeren Bauch sieht oder wenn die beste Freundin dann doch wieder schwanger ist oder die eigene Schwester, das tut einfach weh. Und es ist wichtig, das anzuerkennen und auf der anderen Seite eben nicht in diesem Vergleich unterzugehen. Von der Begrifflichkeit kann das helfen, das auch einfach mal nebeneinander zu stellen. Ja, da ist dieser Schmerz und gleichzeitig bin ich jetzt nicht weniger wert, weil zum Beispiel jemand anders schwanger ist. Und das kann eben auch bedeuten, ich habe das eben schon mal angesprochen mit den Grenzen, dass ich nicht zu jeder Babyparty gehe, dass ich mich ja nicht sichtbar jetzt gerade freuen kann. Das hat ja jetzt nicht damit zu tun, dass man irgendwie ganz nicklig wäre und anderen überhaupt nichts gönnen würde, sondern dass es diesen Schmerz in einem selber so hoch bringt und dass man dann innerlich auch so wund ist. Und dann ist es manchmal ehrlicher, wenn man dann für sich sagt, nee, das kann ich jetzt gerade nicht. Und das auch in einem persönlichen Umfeld, da wo es geht, auch mal transparent machen kann. Weil wenn dann unbedarfte Bemerkungen kommen, dann kann es für die betroffene Person immer wieder was sein, was das Thema aufreißt. Und manchmal ist es dann wirklich auch hilfreicher, mit offenen Karten zu spielen. Auch wenn das für viele anfangs gar nicht vorstellbar ist, besonders wenn das Thema so tabuisiert ist. Also ja, anerkennen, das darf wehtun und dann auch gucken, was brauche ich. Sich möglichst als Paar verbünden, auch wenn man nicht immer alle Dinge hier gleich sieht. Und vor allem auch sich Hilfe suchen, wenn man allein ist, weil manche neigen dann auch dazu, sich immer mehr quasi auf ihre Zweisamkeit zurückzuziehen, weil sie denken, das ist überall irgendwie ein Wunderpunkt. Und dann kann man auch ein Stück vereinsamen, dass man in seinen Sozialbeziehungen dann ja nicht mehr so aktiv ist, weil alles so wehtut.
Das war jetzt so auch das Stichwort verbünden und Hilfe suchen. Man kann natürlich in die Beratung gehen und ich habe einiges schon entdeckt, was man so machen kann. Es gibt ja Coaches, die wirklich nur dieses große Thema, emotionale Thema, sich auf die Kappe geschrieben haben. Oder man kann dieses wunderbare Seminar hier auch besuchen. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist kein Spaziergang. Und ihr seid ein erfahrenes Team. Du bist eine sehr erfahrene Leiterin. Was ist das Besondere an diesem Seminar?
Als wir damals das Seminar im Rahmen von Team F begonnen haben, haben wir überlegt, was brauchen denn Paare und Menschen, die mit diesem Thema unterwegs sind. Und wir haben dann gedacht, viele von denen sind sehr gut informiert, weil wenn sie länger damit unterwegs sind, haben sie schon viele Fachfragen für sich geklärt, wissen schon, was medizinisch dran ist. Aber so dieses, wie gehe ich damit um, wenn es dann doch nicht hilft, wenn ich doch noch nicht da bin, wo ich hin will mit meinem Ziel, das haben wir gesagt, soll für uns Schwerpunkt sein auf diesem Seminar. Das heißt, ich gebe nur einen kleinen medizinischen Input, wo es auch um ethische Fragen geht. Wo beginnt das Leben? Wie ist Reproduktionsmedizin? Wie funktioniert die? Wie ist das einzuordnen? Dass man auch da einfach ein bisschen mehr Wissen hat. Und ansonsten geht es viel mehr um das, was Betroffenen persönlich geholfen hat, eben genau zu diesen Themen, zur Identität, zu der Paarbeziehung, zur Sexualität, aber auch zum Glauben. Es geht um Impulse zu Plan B. Was hat da Menschen bewegt und welche Wege sind die auch gegangen? Das ist ganz spannend zu erleben, dass auch nicht immer alle Wege, die sie gegangen sind, zum Ziel führten, aber manchmal trotzdem hilfreich waren. Und dann begucken wir auch noch mal so das Thema Abschied vom Kinderwunsch, was ja auch ein schweres ist, weil wir über lange Zeit in der fruchtbaren Phase sind. Und selbst wenn man merkt, ja, wahrscheinlich wird das nichts mehr oder wir würden hier gern einen Cut für uns machen, kann man es ja oft ja doch nicht weglegen, weil die fruchtbare Zeit noch nicht vorbei ist und eine theoretische Möglichkeit doch noch besteht. Wie geht man damit um? Das ist so dieser Bogen dieses Seminars. Das findet nur einmal im Jahr statt, nächstes Jahr gar nicht. Also von daher für diejenigen, die es wichtig finden, wäre es wichtig, dieses Seminar dann in diesem Jahr zu besuchen, weil wir es nächstes Jahr aufgrund der Teamzusammensetzung nicht anbieten können.
Mir kommt gerade wirklich noch so eine Frage.
Ja.
Welches Feedback erhaltet ihr denn von den Seminarteilnehmern? Oder kann man aus dem Feedback eine Antwort herleiten von der Frage, ein unerfüllter Kinderwunsch ist kein Spaziergang? Ist ja eine Frage oder eine Aussage. Wie ist die Antwort darauf, was die Teilnehmer für sich mitnehmen? Wenn es kein Spaziergang ist, was ist es dann?
Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht so ein bisschen wie eine Wanderung, von der man nicht weiß, durch welches Gelände sie führt, wie lang sie dauert und wo man erstmal gut ausgerüstet gehen sollte, wenn man jetzt nicht einen Spaziergang macht am Sonntagnachmittag, sondern man geht wirklich in die Natur, vielleicht auch ins Gebirge, dann braucht man eben ja auch seinen Proviant, dann braucht man eine Wegkarte, dann braucht man vielleicht auch einen kundigen Führer, der einen unterwegs begleitet. Und ja, letzten Endes zielt es genau darauf ab, sich hier für die Langstrecke fit zu machen und dann vielleicht unterwegs auch mal Rast zu machen, innezuhalten, so wie wir das beim Wandern ja auch tun, ne? Da ist dann vielleicht mal eine Infotafel, man guckt, wo steht man, wo kriege ich jetzt hier vielleicht auch mal Verpflegung, wo kriege ich ein Dach über den Kopf, wenn ich jetzt nicht weiter kann. Und dann kann ich erfrischt wieder ein Stück weitergehen. So ist auch dieser Seminartitel ein Stück gemeint.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür. Liebe Ute, letzte Frage. Welche Buchempfehlung kannst du unseren Zuhörenden noch mitgeben?
Wenn ich an das Thema unerfüllter Kinderwunsch denke, dann denke ich auf der einen Seite natürlich an Bücher, die sich direkt mit dem Thema beschäftigen. Ich selbst habe dieses Buch Ich warte noch auf dich geschrieben. Das ist schon ein bisschen älter, umfasst aber viele Themen, also Erfahrungsberichte auch von Betroffenen, medizinische Tipps, die in diese Richtung gehen. Das Buch ist vergriffen bei mir selbst, aber noch erhältlich. Da können wir gerne unten in den
Show Notes,
Show
genau.
Notes da das reinschreiben, wie man das bekommen kann. Ansonsten im Antiquariat. Dann gibt es von Anna Kopri das Buch Wir mit oder ohne Wunschkind, wo sie auch Erfahrungsberichte von persönlich Betroffenen gesammelt hat. Und in diesem Buch habe ich ein Interview, wo es auch um diese ethischen Fragen geht. Und was mir noch hier einfällt, besonders zum Thema Fehlgeburten, weil das ja auch oft viele betrifft auf diesem Weg, dass man denkt, oh, jetzt sind wir endlich schwanger und dann verliert man das Kind. Das ist das Buch Leise wie ein Schmetterling von Dr. Ute Horn. Die ist eben auch Ärztin und verarbeitet in diesem Buch persönliche Erfahrungen, aber schreibt auch ganz allgemein dazu. Das ist ein sehr wertvolles Buch, was seit vielen Jahren immer wieder aufgelegt ist und wo ich auch von persönlich Betroffenen weiß, wie hilfreich sie das für sich selbst empfunden haben. Es gibt sicherlich noch viel mehr Bücher. Ich empfehle lieber auch welche, die ich selbst gelesen habe. Von daher würde ich jetzt an der Stelle einfach nur die drei nennen.
Vielen Dank, Ute, für dieses Gespräch. Es hat sehr inspiriert. Und ja, ich hoffe, dass ganz, ganz viele den Weg finden in das Seminar, den Mut haben und das nicht scheuen, sich Hilfe zu suchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manchmal ist es nicht das Suchen, sondern das tatsächlich anzunehmen. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, was ich zum Schluss einfach noch gern sagen würde, dass ich total Mut mache, nicht allein zu bleiben damit, sondern zu gucken, ja, wer kann mir auf der Strecke ein Stück zur Seite stehen und da sich Hilfe zu suchen.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.